0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich bin heute in der U-Bahn-Station Emilienstraße beim Zuhörkiosk und mir gegenüber sitzt Aurelie und Aurelie hat mir gesagt, sie ist ein Ohr. Herzlich willkommen, Aurelie.
Danke, hallo.
Aurelie, was heißt das, du bist ein Ohr?
Ja, also das heißt, wir hier im Verein Das Ohr nennen uns auch, die gerne zuhören, Ohren. Und wenn wir uns treffen, sagen wir gerne Ohr treffen oder wenn wir auch ein Zoom-Meeting oder so ein Online-Meeting gestalten, heißt das auch gerne ein Ohrensausen.
Was ist ein Zuhörkiosk?
Also, das hier ist ein bisschen einzigartig. Es gibt auch andere Beispiele von solchen Vereinen und Gruppen, die das machen. Aber hier ist es eigentlich von diesem Verein der einzige. Ein Zuhörkiosk kann man nicht so richtig sagen. Das ist hier der Zuhörkiosk von diesem Verein. Und das ist einfach ein Kiosk, der an den Bahnsteig direkt von der U-Bahn-Station, was umgewandelt wurde. Das war früher ein Kiosk, wo etwas verkauft wurde und jetzt mittlerweile ist es ein Ort, wo Leute reinkommen können, um etwas zu erzählen, was auf dem Herzen liegt und wir sind da zum Zuhören. Das ist, das machen wir ehrenamtlich, die Leute, die zuhören. Und der Kiosk hat jeden Wochentag von 12 bis 18 Uhr auf, außer im Sommer, wo es ein bisschen Pause gibt und nur eine Schicht pro Tag besetzt wird. Aber genau, in dieser Zeit sind wir da grundsätzlich, um zuzuhören.
Wie kam es dazu? Was ist die Geschichte vom Zuhörkiosk?
Der Gründer Christoph Busch ist ein Autor und hatte 2017 die Idee, in einem Ort zu schreiben, wo er auch inspiriert werden könnte. Und dazu, also er hat sich hier den Kiosk gemietet und dachte, das ist ganz gut, wenn die Leute aber auch mal was erzählen können. Er möchte gerne diese Inspiration bekommen und gerne auch unterbrochen werden. Und so hat er sich hier hingesetzt, hat geschrieben und hat auch Plakate, also sichtbar gemacht, dass er gerne zuhört und dass die Leute gerne was sagen können.
Wie kam es, dass aus diesem Projekt der Zuhörkiosk, wie er heute da ist, ihr seid ja mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter.
Ja.
Wie kam es, dass das so groß geworden ist?
Ja, also das war ja ganz inspirierend und ganz interessant und hat das dann weitergemacht. Und ich weiß eigentlich nicht von dem Anfang, wo die ersten dazu gekommen sind, aber ganz schnell ist es ein Verein geworden, wo mehrere Leute sich gemeldet haben, dass sie das auch mitmachen möchten. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, 40 oder so, vielleicht ein bisschen mehr, also grundsätzlich. Meiste von uns, die eine regelmäßige Schicht haben, machen das jede zweite Woche. Und das heißt also jeden Tag, jeden Wochentag zwei Schichten. Das sind dann 10 Personen in der Woche plus in der andere Woche 10 weiteren. Also 20 ungefähr machen das regelmäßig. Und dann gibt es weitere Leute, die anspringen, falls jemand nicht kann. Die Springer, es gibt auch Leute, die immer noch im Verein sind, aber gerade pausieren oder ein bisschen weniger machen. Insgesamt sind das ungefähr 40 Leute.
Wie lange bist du schon dabei?
Ich bin, glaube ich, seit April 2023 dabei. Also im Moment der Aufnahme ist das dann ein bisschen mehr als ein Jahr.
Wie ist das, die Menschen, die hier Ohren sind, haben die einen speziellen Background? Kann jeder ein Ohr werden oder jede?
Ja, das war der Wunsch von Christoph, dass jeder ein Ohr werden kann. Also wir sind nicht alle vom gleichen Hintergrund. Es gibt tatsächlich manchmal welche, die auch einen psychologischen Hintergrund haben, aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind, sage ich mal, einfach Menschen. Und wenn wir wollen, können wir uns natürlich auch weiterbilden oder so. Also einige von uns haben eine Mental Health First Aid Schulung mitgemacht. Das ist so eine Organisation, die, sage ich mal, ganz normale Menschen hilft, dabei zu erkennen, die Zeichen von einer psychischen Krise und zu identifizieren, was man macht, so um Leute erstmal zu helfen und vielleicht weiter zu begleiten auf dem Weg zu professionellen Hilfe. Ja, einige von uns haben das gemacht, aber ja, genau, wie gesagt, meiste kommen nicht aus dem Beruf und machen das einfach nur als Mitmenschen.
Wie ist denn deine Erfahrung? Kommen Menschen eher hier, wenn sie gerade eine Krise sind, zum Erzählen, oder kommen sie auch mit ganz anderen Geschichten?
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben hier, muss man sich vorstellen, im Kiosk einmal ein Fenster auf einer Seite und auf der anderen Seite ist eine Tür, wo man auch reinkommen kann. Am Fenster, also wir sitzen, wie es gestalten ist, da gibt's ja ein bisschen einen Tisch vor dem Fenster hier. Also meiste, die hier drin zuhören, sitzen, wenn nichts sonst passiert, gerne am Tisch und auf die Seite des Fensters. Und dann kommen die Leute, das Fenster ist auf und sie erzählen mal was, oder meiste kommen eigentlich mit einer Frage auf: Was ist das hier? Was machen sie? Und die sind, sage ich mal, ohne Absicht. Es kommen auch viele Eltern mit Kindern, weil Kindern so, ja, irgendwie Erwachsenen haben gelernt, nicht mehr zu betrachten, solche Sachen, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich aussehen. Also sie kommen und gehen und manche merken gar nicht, dass wir da sind, aber die Kinder merken das. Und dann kommen die Eltern mit Kindern und haben ganz viele Fragen. Dann gibt's welche, die vom Fenster aus denken, ach ja, ich bin da reingehen, und kommen auf der anderen Seite und rein. Das ist aber eine Seltenheit. Die Leute haben erstmal eine Hemmung. Und was eher öfter passiert, ist, dass die Leute, die reinkommen, sich früher mal gemerkt haben, dass es das gibt, und dann an dem Tag sich vorgenommen haben, tatsächlich zu kommen. Und dann kommen sie direkt zur Tür und klopfen. Die haben ja gerade ein Anliegen, also etwas, was auf dem Herzen liegt. Nicht unbedingt eine psychische Krise, aber auf jeden Fall etwas, womit sie kämpfen.
Genau. Hast du das Gefühl, dass das ähnliche Sachen sind, dass es was Gemeinsames in den Geschichten gibt?
Also ja, dass sie ein bisschen schon mit der Sache gekämpft haben. Also wir sind eher, denke ich, zumindest nicht die erste Anlaufstelle. Sie haben vielleicht schon diese Geschichte erzählt an Angehörigen oder Freunde und haben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen oder viel Offenheit bekommen, wie sie brauchen. Oder vielleicht haben sie die Angehörigen schon voll gelabert und möchten das nicht mehr. Sie haben vielleicht das Gefühl, die Leute um sich herum haben das schon zu viel gehört oder so, und dann kommen sie hier, weil sie ein bisschen weiter erzählen möchten, aber die Befürchtung haben, dass die Angehörigen sich das gar nicht so lang oder so oft anhören möchten.
Was glaubst du, passiert hier in den Menschen, die erzählen, wenn sie dir ihre Geschichte erzählen oder anderen Ohren?
Also ich glaube, es ist relativ selten so, wirklich zugehört zu werden, ohne dass der zuhört, schon Ideen hat oder Ideen formuliert, wie das alles zu lösen wäre. Wir Menschen haben oft wirklich einen Reflex, in den Lösungsmodus zu gelangen. Jemand erzählt was und ich sage, ja, hast du da das und das schon gemacht? Hast du daran gedacht? Hast du versucht, das und das zu machen? Und das ist hilfreich gemeint, aber oft hat doch die Person, die spricht, eher das Bedürfnis, Klarheit zu bekommen in seinen in eigenen Gedanken und einfach zugehört zu werden, ohne erstmal viel Rückmeldung. Also wenn ich ein Problem habe und etwas an einem Angehörigen erzähle, dann weiß er schon, wer ich bin und meine Vorgeschichte. Vieles brauche ich nicht zu erzählen. Aber wenn die Leute hier kommen, dann gibt's auch gleichzeitig ein Kennenlernen. Und das kann manchmal, glaube ich, helfen, ein bisschen alles wieder glatt und um klarzustellen auf dem Tisch. Also ich glaube, dass die Leute, die hier sprechen, das alles ein bisschen anders erzählen müssen, als wenn sie mit jemandem sprechen, den sie kennen. Das ist auch nicht wie in der Therapie, wo vielleicht beim ersten Mal gäbe es auch ein Kennenlernen zwischen Patient und Therapeut, aber der Patient würde dann spezifisch auf bestimmte Sachen hingehen, die er für sinnvoll oder relevant hält für die Therapie. Hier, dadurch, dass es keine Therapie ist, ist es ein bisschen mehr, wer bin ich als Person, unabhängig auch von meinen Anliegen. Das hilft erstmal möglicherweise ein bisschen wieder glatt, alles glatt zu machen und die Sachen anders darzustellen, als wenn man die ganze Zeit drin steckt.
Gibt es Regeln?
Also jeder, der zuhört, hat ein bisschen seine eigene Regel. Und das ist auch ein Wunsch so geblieben von dem Gründer, dass das hier relativ einfach bleibt von der Anleitung her, sage ich mal, von wie müssen wir uns verhalten oder so. Sowas gibt es nicht zum Beispiel. Wir kriegen keine Anleitung, wie wir zuzuhören haben. Und bezüglich, was wir zulassen von den Gästen, ist es auch jedem überlassen. Also es gibt Leute, sie möchten nicht zum Beispiel jemanden hier einladen, der offensichtlich unter Substanzen, unter dem Einfluss von Substanzen gerade ist. Mir würde es nicht so stören zum Beispiel. Also wir haben, jeder von uns hat ein bisschen seine eigene Grenzen und seine eigene Vorgehensweise und ja. Es gibt keine gemeinsame Regel. Was wir alle gleich machen, sind wirklich praktische Sachen. Wir wissen, wo alles steckt und wie wir das aufmachen, zumachen und die Heizung und so. Und das Licht darüber hinaus macht jeder seine eigene Entscheidung.
Was heißt Zuhören für dich?
Für mich heißt das, eine Verbindung etablieren mit einem Mensch und erstmal wirklich sprechen lassen. Also ich gebe gerne so körperliche Feedback, indem ich so nicke mit dem Kopf oder mache etwas mit den Augen, aber erstmal ohne viel zu sagen. Ich möchte, dass die Leute so viel erzählen, wie sie zu erzählen haben. Manchmal merke ich, sie machen eine Pause, weil sie daran gewohnt sind, dass sie an der Stelle unterbrochen werden oder dass man an der Stelle irgendwas sagt und ich sag nichts und dann gehen sie weiter. Und dann muss es auch ein bisschen einen Austausch geben. Also ich freue mich auch, ein bisschen steuern zu können. Also wenn dann doch später sie wirklich die Freiheit gehabt haben zu sprechen, dann stelle ich eine Frage oder habe ich einen Kommentar zu irgendwas, dann ist das für mich die Gelegenheit, wieder den Rad am Drehen zu, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber so wieder einen Antrieb zu anschließen zu lassen, so dass es dann weitergehen kann.
Stellen dir die Menschen manchmal auch Fragen oder wollen sie von dir etwas wissen?
Manchmal ja. Also gut, also mit mir ist es sowieso hier oder außerhalb die Frage, woher kommen sie, weil ich einen Akzent habe und das fragen die meisten. Aber sie kommen auch mit unterschiedlichen Erwartungen. Also meiste möchten, glaube ich, nur wirklich zugehört werden. Aber es gibt auch welche, die richtig eine Lösung finden für irgendwas. Es gab eine Frau, sie hatte mit Familienangehörigen eine schwere Entscheidung zu treffen. Es ging um jemanden, der alt wurde und es stellte sich die Frage des Altersheims. Und sie hatten nicht alle die gleiche Ansicht zu dem Problem. Und es gab ein wichtiger Familienmitglied, der sich gar nicht äußern wollte, aber eigentlich die Person gewesen wäre, die im Endeffekt die Entscheidung treffen müsste. Und sie wollte wirklich so an Lösungen kommen. Wie komme ich dazu? Wie erhalte ich das, dass diese Person sich mitbeteiligt in dem Gespräch? Da haben wir versucht, ein bisschen Ideen zusammen zu schmieden. Aber ja, das ist eher die Ausnahme. Also sie wollte wirklich so irgendwie konkrete Lösungen, aber meiste möchten zugehört werden.
Wer kommt?
Also dadurch, dass wir normalerweise, es gibt auch Sonderschichten und Leute, die hier sitzen außerhalb der gegebenen Zeiten, aber normalerweise sind wir von 12 bis 18 Uhr da an Wochentagen. Dadurch haben wir eine Minderheit von Leuten, die gewöhnliche Zeiten arbeiten. Wir haben eher ältere Leute, die vielleicht Rentner sind. Wir haben obdachlose Menschen. Wir haben auch Schüler nach der Schule. Manchmal kommen dann auf einmal ganz viele Kinder auf den Gleis der U-Bahn. Auch Menschen, die gerade nicht arbeiten. Viele ältere Menschen, würde ich sagen.
Was würdest du sagen, ist die Superpower des Zuhörens?
Ja, ich glaube, wenn man alleine ist und seine eigenen Gedanken betrachtet, macht man gerne Knoten in seinem eigenen Kopf. Und wenn man versucht, man kann so viel, wie man möchte, versuchen, für sich selber Klarheit zu bekommen, das wird nicht wirklich gelingen, wenn man sich erlaubt, die ganze Zeit so Umwege zu machen. Wenn man ein Gegenüber hat und man möchte dieser Person etwas klar machen, dann ist man verpflichtet, diese Sachen ein bisschen zu folgen und ja klarzustellen und irgendwie nicht die ganze Zeit Umwege zu machen. Und man bekommt für sich, glaube ich, eine andere Sicht auf seinem eigenen Problem, wenn man zugehört wird. Ich glaube, das ist das Größte. Und dann dazu gibt es noch, wenn der Gegenüber Verständnis hat und Menschlichkeit hat, dann auch ein Gefühl, dass man nicht allein ist und dass es vielleicht alles nicht so einsam ist und dass es vielleicht nicht alles so einzigartig ist in dem schlechten Sinne, wie man das sich vorstellt, dass die anderen Menschen haben auch solche Fragen, solche Probleme, vielleicht nicht in der Maß, vielleicht nicht in der Form, aber man hat, wenn der Gegenüber auch richtig eine Verbindung erstellen kann, ein Gefühl, dass man nicht allein ist und dass man Verborgenheit ein bisschen bekommt.
Wie geht's dir beim Zuhören? Was passiert in dir, wenn ein Mensch dir seine oder ihre Geschichte erzählt?
Ich habe oft viel Mitleid. Also das ist viele Sachen, die Menschen erzählen, sind so tatsächlich richtig schwere Sachen. Und man leidet mit in dem Moment. Ja, ich habe oft den Impuls, sie zu trösten. Das mache ich dann nicht unbedingt, wie ich Freundin trösten würde. Freundin kenne ich. Ich würde sie vielleicht umarmen, anfassen. Das mache ich nicht jetzt mit Gästen in dem Kiosk. Aber das ist erstmal etwas, womit ich ein bisschen kämpfen muss, weil mein Impuls wäre, das zu machen. Versuche zu übermitteln auch, dass es mich berührt. Ich habe aber das Glück, dass ich auch nicht unbedingt danach noch mitgenommen werde von diesen Geschichten. Also ich habe etwas gehört, das schwer ist. Es ist mir bewusst, dass es für die Person ganz große Schwierigkeiten gibt. Ich werde davon erstmal mitgenommen, aber das kommt nicht unbedingt da mit mir danach. Und ich kann mich mehr darüber freuen, dass diese Person sich zugetraut hat, mir das zu erzählen. Für mich ist es ja ein schönes Erlebnis.
Ich habe mich gefragt, ob sich das Gefühl verändert, wenn du ein bisschen Abstand zum Gespräch hast.
Ja, wenn ich direkt im Gespräch bin, bin ich sehr konzentriert auf, was ich übermittle. Also ich möchte, dass die Person sich nicht gehemmt fühlt. Und von daher konzentriere ich mich auf, wie ich reagiere mit meinem Gesicht. Und danach muss ich das nicht mehr. Also meiste haben das ganz einfach mit sich ausdrücken, aber ich habe das nicht so einfach und dadurch, dass ich mich konzentrieren muss in dem Gespräch auf das, was ich auch wiedergebe, dann denke ich erstmal nicht so sehr an dem Problem an sich. Ich mache mir doch andere Gedanken nachher, aber von der Stimmung her überwiegt das Gefühl von Dankbarkeit, dass die Person sich offenbaren konnte und auch, dass ich diese Probleme vielleicht selber nicht habe, also Gesundheitsprobleme, alles. Man denkt natürlich daran, was man gerade hat als Problem, aber nicht unbedingt daran, was man auch nicht hat und wie gut es geht für den Rest, also wo man keine Anliegen hat, wie toll das ist eigentlich, dass der Rest funktioniert.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass es was anderes macht, dadurch, dass es nicht deine Muttersprache ist? Also wäre es anders, wenn du auf Französisch Zuhören, Sprechen erzählt bekommen würdest?
Ja, das ist also das gleiche Gefühl wie, das ist auch ein Grund, warum ich ausgewandert bin eigentlich. Also ich bin nicht aus wirtschaftlichen Gründen oder so ausgewandert. Ich hatte eine kurzfristige Erfahrung mit einem Praktikum im Ausland hier in Deutschland und ich habe das über diese kurze Zeit schon so empfunden, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich habe mehr Freiheit dadurch, dass ich nicht die gleiche Kultur, nicht den gleichen kulturellen Hintergrund habe und das ist den Leuten auch bewusst durch meinen Akzent, dass das, wenn ich etwas sage, hat es vielleicht nicht das gleiche Gewicht, wie wenn jemand, der muttersprachlich Deutsch ist, das sagt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich ein Wort nutze, was ganz oft genutzt wurde in einer Kindersendung oder so, wenn ich von dem gleichen Hintergrund kommen würde, dann könnte man denken, ich habe das absichtlich gemacht, um zu verweisen auf diese Kindersendung. Aber durch meinen Akzent wissen die Leute ja wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ohne Subtext oder so. Und ich habe das schön gefunden. Ich habe gefunden, ja, wenn ich etwas Komisches mache oder sage, dann denken schon die Leute, das war ohne Absicht und ohne Hintergedanke. Das mag ich gerne. Und ich glaube, das hilft mir auch hier in dem Kiosk, wenn ich möchte zum Beispiel, dass die Leute ein bisschen mehr eingehen in dem, was sie erzählen. Dann stelle ich Fragen und sie müssen sich keine Gedanken machen, warum stellt mir diese Person diese Fragen, was ist der Hintergedanke? Ich mache das auf einer sehr einfachen Ebene und auf einer Ebene, vielleicht habe ich sprachlich nicht so alles verstanden, können Sie nochmal umformulieren oder was meinen Sie damit? Das nehmen Sie nicht böse. Also ich glaube, dass in der Hinsicht hilft mir das ein bisschen, ja, dass das nicht meine Muttersprache ist.
Ja, ich habe das gefragt, weil ich mich auch gefragt habe, so beim Zuhören, ob das nicht auch so eine Superpower sein kann. Dadurch, dass du wahrscheinlich nochmal anders nachfragst oder anders vielleicht auch über Wörter stolperst oder dein Gegenüber, wenn es etwas ist, was vielleicht eine Muttersprachlerin so nicht sagen würde, dass man nochmal einmal mehr hinterfragt oder so neue Assoziationen, neue Räume aufmacht.
Ja, und ich glaube, eine andere Sache, die hilft, ist, ich stolpere immer irgendwo auf einem Wort, was ich nicht kenne oder ich möchte was ausdrücken und weiß nicht, wie das auf Deutsch gesagt wird. Und dann frage ich und dann helfen sie mir. Und dann sind die Leute nicht mehr in der Situation, wo, gut, also ich bin keine professionelle Hilfe oder so, aber trotzdem sitzen sie da in der Rolle der Person, die Hilfe sucht. Und ich sitze da in der Rolle der Person, die zuhört. Wenn das dann durch Sprachschwierigkeiten ein bisschen anders umgeht und ich frage, wie sagt man das, wenn Sie mir helfen, das richtige Wort zu finden, dann gibt das auch nochmal ein bisschen mehr Urteil. Und ich finde das gut, dass Sie sich auch nicht fühlen wie eine Person, die nur ein Angebot nimmt, aber das ja auch etwas zurückgeben in dieser Hilfe, das richtige Wort zu finden.
Gibt es denn, also hast du schon mal, bevor du hier ein Ohr wurdest, warst du auch eine Stimme? Warst du vorher mal als jemand da, die eine Geschichte erzählt hat?
Selten. Also ich habe ich bin selber auch in der Therapie. Also ich gehe zu einem Therapeuten seit über 3 Jahren jetzt. Und da bin ich in der Stelle, wo man erzählen muss. Und das war für mich erstmal schwer. Wie gesagt, ich bin nicht gewohnt, diese Rolle zu haben. Ich frage mich immer noch jedes Mal, was werde ich jetzt erzählen? Ja, für mich ist es ungewohnt. Aber irgendwann letztes Jahr hatte ich auch versucht, einen anderen Verein zu besuchen. Es gibt eigentlich in der Schönklinik in Hamburg ein Krankenhausradio, was nur für das Krankenhaus sendet und da ein bisschen reingeschnuppert und versucht zu gucken, ob ich mithelfen könnte. Einmal war ich so plötzlich auf Sendung und musste was erzählen. Ja, das ist doch im Endeffekt ein bisschen zu weit von mir zu Hause, also hatte ich nicht lang gemacht, aber das war auch eine Erfahrung.
Was bedeutet das Zuhören für dich? Warum hörst du zu?
Also erstmal, ich wohne nicht weit und ich habe mehrmals diese U-Bahn genommen auf dem Weg zu irgendwo. Also das ist mir schon lange gewusst, dass es das Kiosk gibt. Und ich hatte auch gelesen, was alles da gibt zu lesen auf der Scheiden und wusste, dass es möglich wäre, theoretisch auch mitzumachen bei dem Verein. Ich habe viel Zeit gebraucht, das tatsächlich zu machen. Ich war vielleicht schon ein bisschen beschäftigt mit was anderes und dann kam ich doch dazu. Ich fand erstmal die Idee gut und wenn man etwas von etwas ein bisschen mitgenommen wird, hat man auch gleich vielleicht Lust mitzumachen und das war erst der Impuls. Ach ja, toll, ich möchte mit. Und ich finde, ich habe gefunden, dass es mir gut liegt, weil ich eben gerne zuhöre und ich hatte auch oft die Erfahrung gemacht, nicht richtig zugehört zu werden. Und ich wollte vielleicht die Möglichkeit geben, anderen Leuten richtig zugehört zu werden, auch mich auch weiterbilden in dieser Fähigkeit. Wie kann ich das noch besser machen? Ich wusste noch nicht, als ich angefangen habe, welche Leute kommen oder womit sie kommen. Das war noch zu entdecken. Also das war jetzt nicht motiviert von ich interessiere mich spezifisch für eine Zielgruppe oder so. Ich hatte noch keine Ahnung, was für Zielgruppen kommen. Aber ja, das war eher, ich finde die Idee gut und ich denke, ich könnte das machen.
Und dann geht's dir um diesen Moment von, man hört einander richtig zu. Was gehört dazu, wenn das Zuhören, ja, in Anführungszeichen, funktioniert?
Ja, die Leute werden dann sehr emotional manchmal. Ich hatte Gäste hier, die offensichtlich die Geschichte und das Anliegen schon besprochen hatten mit anderen Menschen und trotzdem hier irgendwie emotionaler wurden als vorher und sich auch gewundert haben, oh, Entschuldigung, ich muss gerade weinen, wo das offensichtlich noch nicht passiert war mit anderen Erfahrungen des Erzählens und ich habe müssen die Frage vergessen. Ich weiß nicht mehr, ob ich die beantwortet habe.
Ist nicht schlimm. Nee, weil du gesagt hast, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir nicht so zugehört wurde. Mhm. Und ich wollte das anders machen. So, ich war, korrigiere mich, dann neugierig auf diesen Moment von, was passiert, wenn du das Gefühl hast oder das Gefühl geben kannst, ich höre dir wirklich zu. Du sendest was und das kommt bei mir an. So dieser Moment.
Ja, also die Leute nicken ganz viel in den Kopf. Manchmal also spricht keiner mehr und wir nicken so mit dem Kopf. Ja, ich verstehe. Also das ist auch manchmal so, dass die Leute mit einer bestimmten Stimmung kommen und mit einer anderen Stimmung ausgehen und das ist ganz schön, wenn es sich verbessert hat, dann ist fühlt sich schon oft so an, als wären sie ein bisschen erleichtert, als hätten sie da irgendwas gelassen, was erstmal hier bleiben kann. Und sie können ein bisschen leichter mit dem Tag weitergehen. Es ist schön. Also manchmal, ja gut, also es gibt auch Frust auf meiner Seite, manchmal nicht mehr geholfen zu haben. Ich wünsche, ich hätte konkrete Lösungen oder ich könnte weitere Anlaufstellen mitgeben oder wir hätten eine tolle Idee gehabt zusammen. Manchmal ist es nicht so, aber mindestens, ich finde, selbst wenn sie keine neue Idee bekommen haben oder selbst wenn sie keine andere Ansicht bekommen haben auf eigenen Problemen, dann erstmal haben sie hier was gelassen und sie können leichter rausgehen.
Gibt es manchmal Rückmeldungen, dass jemand nochmal kommt und sagt, danke und das habe ich mitgenommen, das war wichtig für mich?
Ja, also oft direkt am Ende eigentlich können ein paar Leute schon feststellen, okay, also das hat mir jetzt geholfen in der und der Hinsicht. Das finde ich ein bisschen beeindruckend, dass sie schon direkt, ohne nachzudenken, wissen, okay, das und das war hilfreich. Das könnte ich nicht unbedingt zum Beispiel. Es gibt auch Stammgäste, sage ich mal, die immer wieder kommen. Also bei mir wenige. Ich habe ein paar Leute wieder gesehen, die mehrmals gekommen sind, aber nicht so richtig Stammgäste, die jede Woche kommen oder so. Das haben Kollegen schon mal erlebt und das zeigt natürlich, dass die Leute zufrieden sind mit was auch immer sie hier bekommen. Ja, also es gibt Leute, die zurückkommen schon.
Was ist es, was sie bekommen? Du hast schon über Lösungen gesprochen und ich habe mich so gefragt, oder ist es das, jemand ist da, es gibt das Ohr und ich bekomme den Raum und ich werde gesehen.
Ja klar, also es gibt viele Leute, sie leiden sowieso unter Einsamkeit, also auch ob es weitere Probleme gibt oder nicht, leidet fast jeder von uns jetzt mittlerweile von Einsamkeit, besonders in der Zeit des Covids, aber auch danach. Es ist keine einfache Sache, wenn man die ganze Zeit mit seinen eigenen Gedanken grübelt.
Gibt es auch Menschen, die erst hier waren und was erzählt haben und dann ein Ohr geworden sind? Oder sagen, oh, ich habe jetzt auch den Wunsch?
Bestimmt, also das habe ich jetzt nicht so richtig gezielt gefragt an die andere. Ich war einmal hier als Stimme sozusagen, aber ich hatte schon eigentlich im Hinterkopf mitzumachen und mein Ziel war eher mit dem Mensch, der hier sitzt, zu reden über, wie komme ich dazu, das Gleiche zu machen. Aber ja, bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, wer genau, aber bestimmt.
Aber es wäre möglich.
Ja.
Was denkst du über welche Dinge, über welche Geschichten, über welche vielleicht auch kollektiven Themen müsste mehr gesprochen werden?
Psychische Krankheit auf jeden Fall, aber das ist schon unterwegs. Ich finde, in den letzten Jahren, also unabhängig jetzt von meiner Tätigkeit im Kiosk, ja, es ist ein Thema, das viel, viel mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen hat. Und das ist gut so. Ich merke schon, Leute schämen sich weniger darüber und sie werden offener, viel auf unterschiedliche Apps. Und das merke ich da auch. Und die Leute reden viel einfacher darüber als früher. Aber ja, und ja, also ein anderes Thema wäre Altwerden, ist eigentlich ein Thema, was jeden von uns betrifft und trotzdem irgendwie tabu ist. Also wir können über alten Menschen reden, wir können uns Vorstellungen machen, wie möchte ich in meinem hohen Alter mein Leben gestalten, aber trotzdem sind ganz viele Themen, die dazu gehören, einfach tabu noch. Also was passiert mit dem Körper, was passiert mit dem Geist, das besprechen wir nicht genug. Also das sind wirklich viele Sachen, die ein ganzes Leben verändern. Und es wird einfach nicht wirklich thematisiert.
Und hast du das Gefühl, dass hier auch mehr ein Raum ist, wo über Tabuthemen gesprochen wird?
In seiner Zeit vielleicht, ja. Also vielleicht nicht ganz am Anfang. Das ist eher die Menschen, die das, also es gibt Menschen, die auch über Tabuthemen sehr gerne reden und sie machen das sofort, aber das bedeutet auch, wenn sie das hier machen, haben sie das auch mal draußen gemacht. Menschen, die sich schwer damit tun, sie machen das hier auch nicht gleich. Also entweder machen sie das auch gar nicht oder sie kommen dazu nach einer längeren Zeit. Es gibt Gäste, die hier über 1-2 Stunden bleiben und dann irgendwann kommt das vielleicht, aber nicht gleich.
Ich habe mich gefragt, gibt es das Universelle in Geschichten? Und ich fand es so spannend, dass der Kiosk eigentlich entstanden ist, aus dem Hintergrund Geschichten zu gewöhnen, auch für einen kreativen Prozess. Und ich habe mal ein Buch gelesen über einen Märchen- und Geschichtenforscher, der diese Heldenreise entwickelt hat, was viel zum Drehbuchschreiben genutzt wurde, wo es immer bestimmte Etappen gibt in Geschichten. Und er hat versucht herauszufinden, ist eigentlich sowas, was immer in Geschichten vorkommt, etwas, was alles verbindet. Und ich habe mich gefragt, ist das was, was du hier auch erlebst?
Ich verstehe die Frage. Ich überlege gerade. Ich kann nicht sagen, dass das ist bei allen Gästen irgendwas immer wieder gekommen ist. Ich wünsche eigentlich, ich hätte eine positive Antwort dafür, weil ich die Frage spannend finde. Aber ich glaube, das ist die Tätigkeit hier müsste noch darüber hinausgehen, dass das so eine gemeinsame universelle Geschichte, also ja, dass es entstehen kann.
Was für eine Geschichte würdest du gerne einmal hören?
eine sehr, sehr abenteuerliche und erfreuliche Geschichte. Also die erwachsenen Gäste, die hier kommen, haben ja etwas auf dem Herzen, etwas Schweres zu erzählen. Manchmal am Tresen oder am Fenster gibt es Kinder, sie erzählen einfach irgendwas, weil sie sich ein bisschen gedrängt fühlen von den Eltern vielleicht. Sie haben manchmal auch tolle Sachen zu erzählen, aber ganz kurz, manche Kinder sind auch ein bisschen schüchtern und wenn sie etwas erzählen, ist es ein Satzpunkt. Ich wünsche mir, jemand hätte eine fast unglaubliche Geschichte zu erzählen und würde da kommen, um das zu erzählen, weil er sonst oder sie sonst nicht geglaubt wäre. Also etwas ganz Verrücktes.
Gab es mal etwas hier, was dich überrascht hat?
Vielleicht, also nicht so eine wahnsinnige Überraschung, aber im Wiederholenden, wie viele Leute nicht einen Hintergrund haben, sondern mehrere Hintergründe haben. Also dass viele Leute sich doch keine Lebenskarriere ausgewählt haben, sondern sie haben erstmal das gemacht und dann haben sie das gemacht. Also man weiß, dass es auch zuwächst, diese Tendenz, nicht ein Beruf über ein ganzes Leben zu üben. Das gerade auch thematisiert, dass man mehrere Karrieren in einem Leben haben soll und noch mehr in der Zukunft, aber das rückt eigentlich auch in der Vergangenheit mehr, als ich gedacht hätte.
Was sind die goldenen, was sind die schwierigen Momente hier für dich?
Schwierig ist, wenn man merkt, langsam hat man keine Energie mehr. Also das passiert auch. Das kostet auch ein bisschen Energie, aktiv zuzuhören und Feedback zu geben und auch die Aufmerksamkeit zu behalten. Vor allem, wenn das Gespräch nicht ganz gewöhnlicherweise abläuft. Also es gibt auch Menschen, sie haben eine komplett andere Denkweise oder durch psychische Störung ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, den roten Faden zu folgen. Und das kostet ein bisschen viel Energie, das alles zu noch nachvollziehen zu können. Es gibt auch Gäste, von deren Verhalten vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Ja, und dann merkt man, okay, ich komme langsam an meinen eigenen Grenzen und ich kann vielleicht nicht so einfach weitermachen. Wie kann ich das dann abkürzen oder dann erst auch direkt sagen, vielleicht machen wir weiter ein anderes Mal oder so. Das ist ein bisschen schwierig und man wünscht sich, das wäre nicht so und man könnte unendlich weitermachen, aber das ist nicht so. Ja, das ist ein bisschen schwierig und sehr schön ist, wenn jemand sich zurückmeldet, dass es geholfen hat. Aber manchmal habe ich auch dabei ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf gehabt. Also da steht jemand auf und sagt, okay, das war schön, das hat mir geholfen, danke. Und man fragt sich, ach so, aha, ich weiß nicht genau jetzt gerade, was geholfen hat. Also man hat vielleicht auch selber nicht das Gefühl, dass es zum Ende war oder so. Ich habe mich manchmal gefragt, ach, okay, ich dachte, das würde noch weitergehen. Oder wo ich mich frage, was hat gerade geholfen? Das weiß ich gar nicht. Ja, so ist es.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Also, ich habe eine ganz dumme Antwort zu dieser Frage. Ich lerne Ukulele, ich kann das noch wirklich nicht so gut. Aber es hat gerade angefangen und zweimal habe ich das hier mitgenommen, weil wenn keine Gäste kommen, und das passiert ja auch oft, langweilt man sich ein bisschen. Und das ist ein bisschen immer die Frage, was mache ich? Gerade ist Lesen nicht so richtig meins. Und ich habe hier mein Ukulele mitgebracht ein paar Mal und habe versucht zu üben. Und das waren Tagen, an denen wirklich nicht viel in dem Kiosk passiert ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich so schlecht gespielt habe, dass die Leute nicht hier rankommen möchten oder nicht mit mir sprechen möchten. Oder ob das einfach zwei Tagen waren, wo das Wetter ganz schön war und sowieso wollte keiner kommen. Aber das muss ich nochmal probieren.
Wie viele Menschen kommen normalerweise, wenn du eine Schicht machst?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt da wirklich keine Regelmäßigkeit. Es gibt Schichten, wo niemand kommt. Also mindestens ein paar Gespräche am Fenster hat man sowieso. Aber wo keiner reinkommt und sich hinsetzt, gibt es. Und es gibt auch Tagen, wo jemand da gerade sitzt und jemand anderes klopft und möchte gerne rein, aber passt nicht, so zwei Leute gleichzeitig. Ich würde sagen, im Durchschnitt zwischen ein und zwei Gäste setzen sich wirklich rein in der Schicht, also mehr nicht. Das ist auch eine kleine U-Bahn-Station, wo es nicht so viel Verkehr gibt. Das bleibt noch ja nicht so bekannt. Es gibt auch ganz viele Menschen, die vorbeilaufen und immer noch denken, das ist was anderes, ein Kiosk, wo etwas verkauft wird. Oder es gibt auch Menschen, die denken, wir verkaufen Hörgeräte. Ja.
Ja, ich habe mich auch gefragt, wie reagieren Menschen auf den Ort? Weil das ist so schade für die Menschen, die uns jetzt zuhören. Weil ich finde, das ist ja ein ganz besonderer Ort. Ich war ein bisschen früher da und bin so um den Kiosk rumgelaufen und habe in die Fenster geschaut und die vielen kleinen Gegenstände, Bücher. Und ich hab mich sehr inspiriert gefühlt und schon sehr so in Gedanken und Assoziationen davongetragen. Und wenn man hier drin so sitzt in diesem kleinen Kiosk und überall sieht man so kleine Sachen stehen, die dazu einladen, dran hängen zu bleiben. Ich sitze hier in dem Bereich, wo sonst die Stimmen sitzen, so ein bisschen geschützt, dass man mich nicht direkt sehen kann, weil man dich ganz gut sehen kann, wie du hier vorm Fenster sitzt. Und dann diese Züge, die vorbeifahren, man hört die Geräusche, wahrscheinlich hört ihr die, die ihr zuhört, auch die vorbeifahrenden Züge. Und in den Gesprächspausen dachte ich auch, so dieses Rauschen der Züge zwischen den Gleisen, man ist so an einem etwas auf zeitlosen Ort. Wie reagieren die Menschen? Bleiben die da manchmal hängen? Kommentieren die?
Also, wie du sagst, also derjenige, der hier reinkommt und sitzt meistens fast immer da, wo du gerade sitzt, also ein bisschen geschützt. Wir haben da ein bisschen Vorhänge, dass die Person sich nicht von draußen total beobachtet fühlt. Und also ich habe wenige Kommentare gehört zu draußen, außer ja, sie gucken schon, wenn die U-Bahn fährt, sie müssen durchs Fenster, so hin und her und rechts und links. Ich denke, ohne das direkt von Stimmen gehört zu haben, dass es hilft, sogar ein bisschen Geräusche zu haben um drumherum, weil in totaler Stille, wenn es wirklich keine Geräusche darum gibt, hat die eigene Stimme auch so ein schweres Gewicht. Also man hat, wenn man spricht, bricht man die Stille. Das ist eine große Verantwortlichkeit, finde ich. Das macht das Sprechen schwer. Und wenn es ein bisschen laut draußen ist, kann man schon ein Gefühl haben, okay, ich sag was, aber das hat nicht so ein großes Gewicht. Das ist ein Ton, Mitte von vielen Tönen und vielen Geräuschen. Also ich glaube, das hilft. Und diese Gegenstände, also wir haben da ganz viele Figuren oder also ja genau Bücher, die nach außen auf sind und etwas zeigen, Bilder, die hängen. Also das hat mehr den Effekt, dass Leute, die drumherum laufen, ein bisschen reingucken und dann werden sie vielleicht auf den Fakt aufmerksam, dass es kein normaler oder klassischer Kiosk ist. Von drinnen merkt man sie vielleicht ein bisschen weniger. Ja, das hat mehr Effekt auf der Leute draußen. Es passiert auch manchmal, dass Leute etwas kaufen möchten, das gar nicht zu verkaufen ist. Aber also das ist auch mal passiert, dass wir haben so eine interne Telefonkette sozusagen. Und das ist mir auch passiert, dass jemand unbedingt etwas möchte. Dann habe ich gefragt in der Kette, wem gehört das? Würdest du dich davon trennen? Und die Person hat gesagt, ja, für so und so Euro, und dann haben wir das verkauft so, weil die Person sich so gefreut hat.
Weißt du noch, was das war?
Eine Tasse mit einer besonderen Form, das war eine Katze.
Sind die Gegenstände hier, bringt jeder etwas mit, oder?
Ja, also es ist schon so, dass viele von Christoph sind, aber viele anderen sind von anderen Ohren, genau, die das zur Verfügung stellen für Deko, und jeder kann ein bisschen gestalten, wie er möchte. Das ist auch erwünscht, dass wir da ein bisschen Persönlichkeit in den Kiosk reinbringen.
Ja, ich finde es so spannend, weil ich finde, Das hat für mich gar nicht so was von Deko, sondern tatsächlich sind es, finde ich, so viele Einladungen, um irgendwie so ins Träumen, ins Erinnern zu kommen. So ging es zumindest mir, als ich hier gewartet habe.
Ja, ich finde, das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt so Spielfiguren oder also so kindliche Sachen, aber auch erwachsene Sachen. Es gibt Sachen, die von Reisen zurück mitgebracht wurden. Und für mich ist das eher ein Zeichen, hier gehört alles so. Und du auch. Dass es eher ja so vielfältig ist wie die Menschen da draußen.
Aurelie, ich habe ja immer eine Frage von der Person, die vorher bei mir im Podcast war. Und ich hatte im letzten Podcast das Projekt Aufklaren da, die sich für Kinder psychisch kranker Eltern einsetzen und deren Belange. Und die Frage von Frau Tausch, die bei mir zu Gast war, war, wie denkst du, kann man diese Momente, wo es klappt, dass Eltern Hilfe annehmen, dass sie gute Erfahrungen machen, wie kann man die sichtbar machen, wie kann man die weitertragen?
Also über einen Podcast wäre das schon mal ein guter Start, denke ich.
Du musst ein bisschen überlegen.
Ich finde das schwer. Ich bin selber kein Elternteil. Ja, ich bin da ein bisschen überfragt. Ich denke, sowas entwickelt sich ganz langsam in der Gesellschaft, in dem kulturelle Sachen dann ein bisschen mehr zeigen. Also oft werden solche Themen erst wirklich bekannt, wenn zum Beispiel ein Film oder eine Serie darüber sehr gut spricht und dann sehr viel gesehen wird. Es muss beides sein. Und dann wird das sichtbarer. Ich denke gerade an bestimmten Beispiele für andere Erfahrungen. Also zum Beispiel wurde groß diskutiert über Baby Reindeer bei Netflix letztens, weil das eine teilweise gute Darstellung war, wie schwierig es ist für Opfer, wirklich Hilfe zu suchen und was dazwischen kommen kann, dass man nicht sofort mit einem Verhalten Schluss macht, was problematisch ist. So eine Darstellung hilft Leute dabei, sich nicht selber die Schuld zu geben, dass sie vielleicht nicht das gemacht haben, was die Gesellschaft für perfekt hält, für ein Opferverhalten. Und ich denke, solche Sachen brauchen leider ganz viel Zeit, um wirklich in der Öffentlichkeit eine Stelle zu bekommen.
Was glaubst du, hilft, damit Themen in der Öffentlichkeit präsenter werden? Du hast schon gesagt, ja, Filme, Serien.
Sachen, die möglichst viele erreichen. Es ist einfach so, dass weniger gelesen wird. Es wird jetzt momentan bei anderen Medien eher Film, Serie und auch YouTube-Videos können ganz viel machen. Also die Videos von Kurz gesagt zum Beispiel haben ganz viele Sachen bekannter gemacht als früher. Ich glaub schon, Kunst und Kultur sind der Weg für sowas. Es kann nicht wirklich von einer Regierung oder so kommen. Solche Initiativen kommen von der Gesellschaft, die werden dann gefördert manchmal von der Macht, die Gelder zur Verfügung stellen kann. Aber im Endeffekt kommt das wirklich von unten. Und ich glaube, das braucht viel Zeit von dem Moment, wo es eine Idee ist in dem Kopf von jemandem, der vielleicht Erfahrungen damit gemacht hat, zum Moment, wo es wirklich ein Kunstwerk oder eine Initiative oder ein Verein wird.
Welche Frage möchtest du denn gerne der nächsten Person stellen, die hier im Interview sein wird?
Also ich muss an etwas denken, was du nicht sonst fragen würdest. Ich glaube, ich gehe auf dem Utopiefeld und frage in einer perfekten Welt, nicht an einer, es gibt keine perfekte Welt, aber unter perfekten Bedingungen, was würdest du noch machen, was gerade nicht möglich ist?
Aurelie, gibt es etwas, was noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, was hier aber noch dazu kommen sollte?
Ich finde es gut so, weil das ist, wie gesagt, ein einfacher Ort, wo nicht viele Regeln sind. Und das soll auch so bleiben, dass es einfach ist. Das ist die Hauptanforderung, finde ich, an diesem Ort, dass es einfach erreichbar ist. Also es geht nicht um, also es muss nicht mehr gemacht werden, um hierher zu kommen, als hierher kommen. Und das ist gut so und möchte ich so belassen.
Eine Sache fällt mir doch noch ein. Mhm. Ich habe gesehen, ich glaube, es war auf eurer Facebook-Seite, dass ihr ja auch eine Bank aufgestellt habt. Kannst du erzählen, was es damit auf sich hat?
Es gibt eigentlich mehrere. Es gibt gesellige Bänke, heißen sie. Und das sind Bänke, wo auf einer Seite noch ein Schild steht, setzen sie sich gerne dazu. Also das heißt, der Erste, der auf der Bank sitzen möchte, kann sich entscheiden, entweder vor dem Schild zu sitzen und dann ist es nicht sichtbar oder neben dem Schild. Und dann ist es eine Einladung, dass jemand sich dazu hinsetzt. Und die gibt es, eine gibt es am Weiher, im Park am Weiher. Eine gibt es im Friedhof Diebsteich. Ich weiß nicht mehr, ob der so heißt. Auf jeden Fall der Friedhof, der bei Diebsteich ist. Und ich glaube, im Moment sind das die zwei.
Hast du das schon mal ausgetestet?
Nee, tatsächlich nicht selber. Mm-mm.
Hast du erzählt bekommen, ob das funktioniert, ob das genutzt wird?
Ja, es gibt Ohren, die von einer von diesen Locations nicht weit wohnen und gesagt haben, sie sind vorbeigegangen und haben Leute da auch gesehen, die sich unterhalten. Das ist natürlich nicht so einfach zu schätzen, sind das Leute, die sowieso zusammengekommen sind und sich hingesetzt haben oder hat sich eine Person hingesetzt und dann eine dazu. Aber ich glaube, einige Ohren haben das auch selber getestet, nur ich nicht. Und da glaube ich, mich zu erinnern, dass sich jemand tatsächlich dahin hingesetzt hatte.
Toll. Ich habe tatsächlich neulich das erste Mal, glaube ich, davon gelesen, aber auch im Kontext von einer Schule, die so auf dem Pausenhof eine Freundinnenschaftsbank aufgestellt hat, wo sich Kinder, die sich einsam fühlen, hinsetzen können.
Super.
Und sich andere Kinder dazusetzen können. Und ich dachte, was für eine einfache, schlaue Lösung.
Ja.
Und dachte ich, eigentlich wäre das doch für viel mehr Institutionen und Orte eine schöne Idee.
Ja, in einer also ich finde das auch total schön in einer Schule. Das wusste ich nicht, dass es das gibt, aber das ist natürlich am besten, ja, das ist super, weil dann können Lehrer wahrscheinlich auch darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Die Schwierigkeit bei der geselligen Banken, wie sie gerade stehen, ist, dass natürlich nicht jeder sieht, dass es das gibt. Das Schild ist da, aber wir laufen ganz oft mit Gesicht auf den Füßen oder wir schauen was anderes. Das ist nicht sehr sichtbar und es wird wahrscheinlich nicht von jedem gesehen, dass es es gibt.
Also es braucht auch eine Aufmerksamkeit.
Ja.
Aurelie, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Und wir verlinken die Facebook-Seite und eure Instagram-Seite natürlich in den Shownotes.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.